Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Seit Montag läuft in vielen Bundesländern der Präsenzunterricht wieder, mitten in steigenden Infektionszahlen, wie wir mittlerweile wissen. Und es ist klar, Schülerinnen und Schüler, die brauchen geregelten Unterricht. In Niedersachsen und Sachsen sind die Grundschulen längst wieder geöffnet. Und auch die anderen Länder fangen in der Regel mit GrundschülerInnen und Abschlussjahrgängen an. Aber die Gemeinsamkeiten, die enden da eigentlich schon. Viele Bundesländer setzen auf geteilte Klassen und auf Wechselunterricht. Auch Masken sind vielfach Pflicht. Aber welche Masken wann, das ist dann wieder unterschiedlich. Es herrscht Unsicherheit. Lehrerinnen und Lehrer, die machen sich einerseits Sorgen um die eigene Gesundheit, aber eben auch um die Situation der Schülerinnen und Schüler, von denen viele, sagen Psychologen, inzwischen stark belastet sind. Auch wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer geimpft werden, die Situation, die wird ja noch ein bisschen länger anhalten. Wie kann das gelingen? Darüber wollen wir heute sprechen bei Campus und Karriere mit Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, mit Professor Dr. Arne Simon, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und klinischer Infektiologie am Universitätsklinikum des Saarlandes, mit Helmut Holter, dem Kultusminister von Thüringen, und mit Paul Harder von der LandesschülerInnenvertretung Hessen. Wir wollen natürlich auch reden mit Ihnen. Wie gelingt der Unterricht an Ihrer Schule? Was könnte besser werden? Worum sorgen Sie sich mit Blick auf Unterricht und Abschluss vielleicht? Und was sagt uns die aktuelle Situation in der Krise eigentlich über den Zustand unserer Schulen? Rufen Sie an 00800 4464 4464 und erzählen Sie uns davon. Gibt es Lerndefizite? Wie geht's Ihnen als Lehrerin oder Lehrer? Und fühlen Sie sich als SchülerIn allein gelassen? 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf die Diskussion. Campus und Karriere fragt heute: kurzzeitig geöffnet, Schulen in der Pandemie. Seit Montag sind in den meisten Bundesländern die Grundschüler und die Abschlussklassen zurück im Präsenzunterricht. Kann das gelingen und was brauchen die Schulen dafür, das fragen wir heute. Zugeschaltet aus Hessen ist Paul Harder, Schüler der Q2, also früher sagte man 12. Klasse am Goethe-Gymnasium in Frankfurt und Mitglied der LandesschülerInnenvertretung. Guten Tag, Herr Harder.
Guten Tag.
Sie sind auch seit Montag wieder im Präsenzunterricht. Distanzunterricht ist für Sie sozusagen passé. Wie klappt es denn am Goethe-Gymnasium mit der Präsenz und wie sieht die eigentlich aus?
Also man kann im Allgemeinen sagen, dass viele Schüler und Schülerinnen durchaus erleichtert sind, wieder den Freundeskreis zu sehen, wieder mehr soziale Kontakte zu haben, auch zu den Lehrkräften. Und dementsprechend ist auch die Freude an sich groß unter den Schüler und Schülerinnen, eben wieder ein bisschen in den Alltag zu kommen und nicht mehr von 8 bis 20 Uhr jeden Tag vor dem PC zu sitzen.
Ja, das ist lang. Haben Sie Masken auf? Sind die Kurse geteilt? Haben Sie Lüftungskonzepte?
Das ist von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich. Also manchmal sind die Kurse geteilt, manchmal finden sie sogar doch digital statt, aber bei uns herrscht sowohl eine Masken- als auch eine Lüftungspflicht.
Wechseln wir mal auf die andere Seite des Unterrichts. Heinz-Peter Meidinger, pensionierter Schuldirektor und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ist bei uns. Guten Tag, Herr Meidinger.
Guten Tag, hallo.
Was hören Sie aus den Schulen? Sind die mittlerweile Profis im Öffnen und Schließen?
Ja, also natürlich haben die Schulleitungen, die Schulen mittlerweile doch also Erfahrungen mit der Vorbereitung von Schulöffnungen mit Hygienekonzepten, aber trotzdem, also Routine wird das nicht, sondern es ist jeden Tag eine große Herausforderung. Und ich kann das bestätigen, was der Herr Harder gesagt hat. Natürlich haben sich alle gefreut jetzt, dass man sich wieder persönlich trifft. Also das gilt genauso für Lehrkräfte, gilt natürlich auch für die Eltern, die froh sind, wenn die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule gehen. Aber es ist halt eine Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag.
Ja, genau. Deswegen ist das ein Thema, das viele beschäftigt. Natürlich auch die Kultusministerinnen und Kultusminister. Helmut Holter ist Minister für Bildung, Jugend und Sport im Freistaat Thüringen. Guten Tag, Herr Holter.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie hatten im Ministerium seit einem Jahr ungefähr viel zu tun, mehr als sonst, vermute ich. Sie mussten viel entscheiden und auch nicht auf so ganz sicherer Datenbasis immer. Wie kommt so eine Entscheidung eigentlich zustande, die ja in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgefallen ist? Also wann geöffnet wird, wie geöffnet wird, unter welchen Bedingungen?
Ja, danke für die Frage. Weil oftmals hat die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin so Dienstag, Mittwoch getagt. Dann haben die Länder, auch wir in Thüringen, weil wir dann am gleichen Abend noch eine Kabinettssitzung durchgeführt, haben dann die Entscheidung übernommen, die dann auf Thüringer Bedingungen umgemünzt sozusagen, unsere Verordnung erarbeitet, die oftmals noch am Wochenende in Kraft getreten ist und dann zum Montag sozusagen die neuen Regeln mitgeteilt wurden. Und das war natürlich für alle sehr kurzfristig. Das war sozusagen Hals über Kopf, wurden dann die Entscheidungen mitgeteilt. Und das hat natürlich auch zu Unruhe und zu Fragen geführt. Es war aber einfach in der Krise so, dass wir auf der einen Seite, genau wie Herr Meidiger sagt, den Anspruch auf Betreuung und Bildung realisieren, aber auf der anderen Seite den Gesundheitsschutz. Und wir haben im Sommer 2020 bereits darauf aufmerksam gemacht, dass ein schneller Wechsel zwischen Öffnung, teilweise Öffnung und Schließung von Schulen in der Krise einfach zum Alltag dazugehört. Da haben sich auch alle darauf eingestellt. Aber trotzdem geht es manchmal Hals über Kopf. Und das ist eine Schlussfolgerung, die wir gezogen haben. Deswegen arbeiten wir in Thüringen an einem Orientierungsrahmen mit einem Stufenplan. Den haben wir auch im Februar in die Ministerpräsidentenkonferenz eingebracht, damit es dort Planungssicherheit gibt. Leider ist es bisher nicht dazu gekommen. Jetzt wird ja am nächsten Mittwoch, am 3. März, diese nächste Ministerpräsidentenrunde stattfinden. Ich hoffe, dass jetzt ein bundeseinheitlicher Plan zustande kommt, weil am Ende, wir stimmen uns auch Sachsen und Sachsen-Anhalt weitestgehend ab, dann auch doch mehr oder weniger einheitlich vorgegangen werden soll bei allem Föderalismus. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Und das macht eben auch die Entscheidung für die Schule und für den Kindergarten, für den ich auch zuständig bin, so schwierig. Das ist auf der einen Seite das Kindeswohl sehen muss. Was macht die Pandemie mit den Kindern und den Jugendlichen zu Hause? Was ist mit dem Lernfortschritt? Und wie kann ich dann ganz konkret das, was Herr Hade und Herr Meidiger sagte, dann auch in Schule wieder ermöglichen? Das ist eine Gratwanderung. Und egal, welche Entscheidung ich treffe, es wird immer eine relativ große Gruppe geben, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, weil sie eben eine andere Auffassung hat.
Ja, komplexe Lage, die Sie da geschildert haben. Ich sage mal allen Hörerinnen und Hörern, die sich fragen, ob ihr Radio kaputt ist. Nein, das Radio ist nicht kaputt, aber wir arbeiten natürlich hier auch im Augenblick unter Corona-Bedingungen. Das heißt, der Herr Holter ist nicht in einem Studio, wie er das vielleicht normalerweise wäre, sondern uns so zugeschaltet über das Internet sozusagen. Da gibt es dann auch schon mal die eine oder andere Störung, das nur zur Erklärung. Sie haben es gesagt, Herr Holter, die Lage ist komplex und man muss eigentlich auf die Wissenschaft hoffen, dass die einen solchen Gesamtplan, wie Sie den jetzt gerade angesprochen haben, der dann für alle gilt, möglicherweise entwickeln könnte oder dabei helfen könnte. Fragen wir doch mal Professor Dr. Arne Simon, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und auch klinischer Infektiologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Guten Tag, Herr Simon.
Guten Tag.
Sie sind ja einer der Wissenschaftler, die für das Bundesbildungsministerium Leitlinien für die SARS-CoV-2-Prävention an Schulen erarbeitet haben. Also im Grunde genau das, worauf Herr Holter jetzt gerade angesprochen hat. Es gibt Rahmenbedingungen sozusagen, wie das Ganze funktionieren kann. Aber wenn man sich jetzt mal die Schulen anschaut, ist alles eigentlich unterschiedlich geregelt, je nach Bundesland, Kreis oder Schule. Warum? Können Sie sich das erklären?
Ich glaube, dass nicht alles unterschiedlich geregelt ist, da übertreiben Sie ein bisschen insofern, weil es eben Musterhygienepläne gibt, Rahmenhygienepläne gibt, die im Grunde alle die gleichen wichtigen Maßnahmen enthalten. Die Frage ist, inwieweit Schulen oder Kitas geöffnet werden und ob sie eben in der großen Gruppe geöffnet werden, ob alle dorthin kommen können oder ob man die Gruppen teilt. Aber die Grundregeln der Infektionsprävention sind eigentlich überall gleich und die sind uns ja auch allen inzwischen sehr gut bekannt. Ich glaube auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer das ganz hervorragend umsetzen.
Sie meinen Hände waschen, lüften, Masken tragen?
Ganz genau, im Wesentlichen und natürlich Abstand halten.
Jetzt haben Sie aber ja diese große Studie gemacht, beziehungsweise evidenzbasiert untersucht. Was ist denn eigentlich das, auf das wir uns verlassen können? Was ist denn das wahrscheinlich Richtige für die Schülerinnen und Schüler und zu welchem Zeitpunkt? Sie haben auch so eine Art Stufenplan, je nach Inzidenz sozusagen, je nach Schwere der Pandemielage gerade, gibt es da unterschiedliche Entscheidungen und die bewegen sich in dem Rahmen, den wir jetzt gerade genannt haben. Also was die Schule angeht, was den Schulweg angeht, aber auch den Musik- und Sportunterricht, wo ja besondere Gefährdungen vorliegen. Was können wir denn grundsätzlich eigentlich sagen? Das Robert-Koch-Institut hat gerade festgestellt, Schulen sind keine Pandemietreiber. Britische und österreichische Studien, die legen dagegen nahe, dass die Schulen einen spürbaren Einfluss haben auf die Gesamtsituation. Woran liegt das, dass man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt?
Die Schulen sind keine Pandemietreiber, das wissen wir schon sehr, sehr lange. Wir haben jetzt eine gewisse Einschränkung dadurch, dass wir noch nicht genau abschätzen können, was die Virusmutanten, zum Beispiel die aus Großbritannien, für die Übertragung in den Schulen bedeuten. Das ist uns einfach schlicht und ergreifend noch nicht bekannt. Aber wir wissen schon sehr lange, dass die Infektionen bei den Kindern den Infektionen bei den Erwachsenen nachfolgen, dass es innerhalb der Schulen sehr selten zu Übertragungen kommt, wenn die entsprechenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden, und dass es tatsächlich häufiger so ist, dass erwachsene Kontaktpersonen die Schüler anstecken als umgekehrt. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch in Einzelfällen in Schulen Ausbrüche größeren Ausmaßes geben kann. Aber die kann man eben mit Hilfe einer sehr zeitnahen Diagnostik dann auch identifizieren und eindämmen.
Das heißt aber, wenn ich Sie jetzt nochmal versuche, in einem Satz zusammenzufassen, der Schulunterricht ist eigentlich sicher.
Wir betrachten den Schulunterricht unter den Hygienevorkehrungen, die in den Musterhygieneplänen vorgeschlagen werden, als sicher, und zwar sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer.
Da muss ich die Frage sozusagen an Herrn Holter weitergeben, denn wie andere Länder auch, sind es jetzt zunächst mal die Grundschülerinnen und Grundschüler, die in die Klassen zurückkommen. Oft sind es dann noch die Abschlussklassen, wie wir es gerade von Herrn Harder gehört haben. In vielen Bundesländern ist das der Fall, dass da Abiturienten, aber auch die Abschlussjahrgänge von Real- und Hauptschulen jetzt wieder in die Präsenz zurückkommen. Warum, wenn der Herr Simon sagt, es ist eigentlich sicher, wenn man die Hygienekonzepte einhält, kommen nicht wieder alle zurück, Herr Holter? Warum dieses Stufenplan?
Ja, weil wir vorsichtig vorgehen. Also wir in Thüringen haben schon seit langer Zeit die Abschlussklassen und die Abgangsklassen in den Schulen. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf in den Schulen. Das sind also Jugendliche und Kinder, die entweder zu Hause die Bedingungen nicht haben oder aus anderen Gründen am Lernen nicht teilnehmen. Für die haben wir die Schulpflicht und die Präsenzpflicht wieder eingeführt. Das läuft schon seit Ende Januar, Anfang Februar. Jetzt haben wir die Grundschulen hineingeholt. In dem eingeschränkten Regelbetrieb werden die unterrichtet, sodass auch die Notbetreuung dort wegfällt. Und wir werden jetzt ab Montag nicht in allen Kreisen, weil in einigen Kreisen die Inzidenzen sehr hoch sind, dann auch die 5. und 6. hineinholen. Und dann später, wenn dann, das ist unsere Regel, die Inzidenz stabil 7 Tage unter 100 sich befindet, auch die anderen Klassen ab Klasse 7 bis zu den oberen Klassen dann zurückholen. Ich möchte aber auch in Ergänzung zu Herrn Simon noch sagen, wir machen ja nicht nur die allgemein bekannten Hygieneregeln, sondern wir haben seit August 2020 ein Testsystem aufgebaut, was anfangs für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stand. Ja, nicht in dem Tempo angenommen wurde, wie ich mir das gewünscht habe, aber die Testbereitschaft hat jetzt zugenommen. Wir dehnen die Testbereitschaft auch aus auf die Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen. Dazu haben wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung entsprechende Verträge geschlossen. Das setzen wir systematisch um, und morgen beginnt die Impfung der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, eigentlich aller Beschäftigten in den Grundschulen, in der Primarstufe und auch in den Kindergärten. Wir haben 5000 Termine in Thüringen vorgehalten, natürlich auch den Impfstoff für diese Kolleginnen und Kollegen. Und es gab einen Sturm auf diesen Termin, und auch nächsten Sonntag gibt es nochmal 5000 Termine. Also ich bin da froh, dass die Lehrerinnen und Lehrer, das Personal insgesamt, dazu gehört ja auch der Hausmeister, die Schulsekretärin und viele andere, dieses angenommen haben. Also diese Dreieinigkeit zwischen den Hygieneregeln, dem ganzen Testsystem, was weiter ausgebaut werden muss, und die Impfung, das, glaube ich, ist das, wie man dann auch Schulen und Kindergärten noch sicherer machen kann, als sie jetzt schon sind.
Ja, die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich besonders betroffen, auch in dieser Situation. Die machen sich viele, viele Sorgen. Herr Meidinger, bei Ihren Kollegen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel hat man in den vergangenen Wochen oft das Gefühl gehabt, die Lehrerinnen und Lehrer werden da barfuß an irgendeine Front geschickt. Also da gab es doch sehr, sehr laute Wortmeldungen zum Thema Bedrohung für Lehrerinnen und Lehrer in der Schule. Haben die übertrieben, oder ist die, sagen wir mal, mindestens Sorge der Lehrerinnen und Lehrer wirklich so groß, in der Schule sich einer großen Gefahr auszusetzen?
Naja, also wir haben natürlich viele Stimmen in der Lehrerschaft. Also, und ich glaube, es gibt schon eine große Gruppe, die sich, und zwar nicht zu Unrecht, auch große Sorgen macht. Also wir haben ja auch viele Risikopersonen unter Lehrkräften. Jede achte Lehrkraft ist über 60 Jahre alt. Wir haben bereits seit 2 Wochen Länder, in denen beispielsweise Berufsschulklassen, Abschlussklassen in voller Stärke zurückgekommen sind. Wir wissen auch, dass ältere Schüler ja auch deutlich infektiöser sind als jüngere Schüler. Und ich kann das übrigens auch nicht nachvollziehen, wenn es heißt, Schulen sind eigentlich sichere Orte. Also dieser Begriff, Schulen sind keine Pandemietreiber, ist ja schillernd und eigentlich wenig aussagekräftig, wie übrigens auch Herr Drosten mehrfach betont hat. Das heißt, und das hat ja auch das RKI jetzt festgestellt, wenn Infektionszahlen nach oben gehen, dann spiegelt sich das eben auch in der Schule. Insofern, glaube ich, hat Herr Holter absolut recht, dass man Hygienestufenpläne braucht, die ab einer gewissen Inzidenzzahl dann auch regeln, wann man wieder in den Distanzunterricht gehen muss. Und wir hoffen natürlich als Lehrkräfte erstens mal, dass die Schulöffnungsperspektive eine verlässliche ist, dauerhaft ist. Wir wissen es nicht, niemand weiß es. Und deswegen müssen wir Zusatzmaßnahmen ergreifen. Und da wäre eben die erwähnten Impfungen die ganz ein wichtiger Baustein. Auch die Schnell-Selbsttests, also die natürlich dann flächendeckend und regelmäßig durchgeführt werden müssen. Und eben die qualifizierte Maskenpflicht, die wir ja auch in vielen Bundesländern noch nicht haben.
Genau, ich glaube, darüber sind wir weitgehend einig. Und auch darüber, dass es ein Abwägungsprozess ist. Das zeigt sich ja jetzt hier in unserer Diskussion eigentlich schon sehr schön. Also auf der einen Seite steht natürlich die Sicherheit, der Gesundheitsschutz, der Schutz vor der Erkrankung mit einer Covid-19-Erkrankung. Auf der anderen Seite natürlich auch die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, und die Eltern spielen natürlich auch immer eine große Rolle, die treten ja meistens in den Schulen dann auch sehr emotional auf und sorgen sich darum, dass ihre Kinder möglicherweise ungerecht bewertet werden. Und zum Teil ist das ja auch auf einer wirklich sachlichen Grundlage. Das schreibt zum Beispiel gerade Herr Denker, der offenbar in Nordrhein-Westfalen lebt, und dort gehen seine Kinder zur Schule, dass es im Distanzunterricht, so fürchtet er, keine objektive Leistungsbemessung gibt, dass Videokonferenzen da nicht gut verwertbar sind, dass Arbeiten nicht geschrieben werden und dass die Jahrgänge doch bitte wieder in die Schule zurück sollen. Also diese unterschiedlichen Bedürfnislagen gibt es da. Herr Haarder, Sie hören ja wahrscheinlich auch das ein oder andere aus der Schülerschaft. Sie sind jetzt wieder im Präsenzunterricht, aber die ganzen Jahrgänge unter Ihnen, die sind weiter im Distanzunterricht. Und wahrscheinlich haben die viel weniger Probleme mit dem Distanzunterricht als Sie, die Sie schon fast erwachsen, der Sie schon fast erwachsen sind. Was hören Sie denn aus der, sage ich mal, 5. bis 11. Klasse, wie es denen geht?
Da hat es natürlich auch viel mit Privilegien zu tun, wie gut man dann jetzt wirklich im Distanzunterricht abschneiden kann. Ein Schüler, eine Schülerin, die sich mit einem oder mehreren Geschwisterkindern ein Zimmer teilen muss, nicht ganz so viele elektronische Endgeräte hat wie andere, kann dementsprechend natürlich nicht zwingend so gut im Distanzunterricht alleine wegen den vorgegebenen Bedingungen abschneiden, wie jetzt ein anderer Schüler, eine andere Schülerin, die mehrere Endgeräte hat, die vielleicht sogar einen Elternteil zu Hause hat, welches unter die Arme greifen kann. Und dementsprechend setzen wir uns als Interessenvertretung eben auch für so viel Präsenzunterricht wie möglich ein, weil doch beim digitalen Lernen nicht der gleiche Lernerfolg erzielt werden kann wie im Präsenzunterricht. Und das finden wir eigentlich sehr mal schade, weil auch wenn Schulen angeblich sicher sein sollen, sie ja trotzdem noch eine minimale Gefahr ist und uns eigentlich am liebsten wäre, wirklich den kompletten Distanzunterricht zu haben, da aber in dem Bereich, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich von anderen Lernkonzepten in den letzten Jahrzehnten so viel geschlafen wurde, müssen wir uns jetzt leider trotz der minimalen Gefahr für den kompletten Präsenzunterricht oder, wenn es zu schlimm wird, für den Wechselunterricht aussprechen.
Ja, komplexe Lage. Sie sprechen noch ein weiteres Thema an, die Digitalisierung. In diesem Fall hier an den Schulen in der derzeitigen Situation hat wirklich alles mit allem zu tun. Also die Möglichkeit der Schulen, überhaupt Distanzunterricht anzubieten, die Schwierigkeiten, die Schülerinnen und Schüler damit haben. Und da spreche ich Professor Simon nochmal an als Facharzt für Kinderheilkunde. Das sind ja nicht nur technische Schwierigkeiten. Denen fehlen nicht nur Endgeräte, sondern es gibt Untersuchungen dazu. Also zum Beispiel auch Wortmeldungen von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, sie haben doppelt so viele Notfallaufnahmen in der Klinik wegen psychischer Schwierigkeiten. Also den Kindern scheint das auch nahe zu gehen.
Ja, man muss ganz klar sagen, wenn man es ein bisschen zuspitzt, dann ist das Einzige, was in diesem Bereich der Erkenntnis wirklich gesichert ist, das sind die sogenannten Kollateralschäden von anhaltenden Lockdown-Situationen in den Familien, bei den Kindern. Das betrifft Kinder, die ohnehin schon psychisch vorbelastet sind oder sogar psychisch erkrankt sind, deren Versorgung ist halt nicht mehr ausreichend gewährleistet. Das betrifft Kinder, wie der Herr auch gesagt hat, die halt in weniger privilegierten Haushalten leben, die halt häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, gerade wenn die Eltern halt in prekären Lebensverhältnissen sind, vielleicht ihre Arbeit verloren haben, Angst um ihre Zukunft haben. Wir sehen, dass verzögerte Diagnosen gestellt werden. Wir haben noch nie so viele Patienten gehabt mit fortgeschrittener Blinddarmentzündung wie in den letzten Monaten. Bei den Diabetikern sehen wir solche Veränderungen auch. Die kommen so spät in die Klinik. Das heißt, es ist sehr schwierig unter diesen Bedingungen, die Kinder vor solchen Kollateralschäden zu schützen. Und was ich auch nochmal betonen möchte, und ich glaube, es ist allen hier in dieser Runde auch klar, dass Schule eben nicht nur Bildung bedeutet, sondern dass die gesamte soziale Entwicklung, insbesondere der Kinder in den Grundschulen und in der Mittelstufe, ganz wesentlich durch die Teilhabe an dieser sozialen Interaktion bedingt wird. Ja, und das ist nicht einfach etwas, wo es schön ist, das zu haben, sondern das ist, die Kinder haben ein Recht darauf, sozial teilzuhaben. Und das gilt natürlich auch, nicht das aufgreifen kann, was der Herr Holter gesagt hat, für Kinder, die in solchen Inklusionssituationen unterrichtet werden, also die selber vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, die Hygienemaßnahmen komplett umzusetzen.
Jetzt haben Sie nochmal schön gesagt, wo die Problematik bei den Schülerinnen und Schülern liegt. Also es sind ja nicht nur wenige, die darunter sehr stark leiden, was den Stoff angeht, was die Psyche angeht, was die seelische Belastung angeht, da kommt einiges zusammen. Jetzt hat der Herr Holter gerade so schön auch gesagt, dass er ganz vorne liegt mit Thüringen, was die Impfung der Lehrerinnen und Lehrer angeht. Da geht es nämlich morgen schon los mit 5000 Terminen. Das ist ja eine ganze Menge und in der nächsten Woche nochmal. Die anderen Bundesländer ziehen nach, also Anfang März sagen die meisten, Anfang Mitte März wird da auch geimpft werden. Ist das die Lösung unseres Problems? Also, dass wir auf der einen Seite auf die Schülerinnen und Schüler achten müssen, aber auf der anderen Seite dadurch große Vorteile dann im Gesundheitsschutz auch für die Lehrerinnen und Lehrer haben?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich das äußerst begrüßenswert, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Mit dem bin ich selber auch übrigens erst letzte Woche geimpft worden, obwohl ich selber auch Patienten mit Covid-Infektion betreue. Hier gibt es aber eine ganze Menge andere Probleme, nämlich insbesondere, dass die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut jetzt von der Politik sozusagen eben mal zur Seite geschoben wurden und die gesamte Priorisierung verändert wurde. Und ich kann viele, viele andere Gruppen, Polizisten, Feuerwehrleute, Menschen, die im Einzelhandel arbeiten etc. etc. sehr gut verstehen, dass sie sich da jetzt zurückgesetzt fühlen. Weil wir haben, das weiß Herr Meidinger auch, aus den offiziellen Melderaten keinen Hinweis darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen in Kitas überproportional häufig von Erkrankungen oder gar Krankenhauseinweisungen durch SARS-CoV-2 betroffen wären im Vergleich zu anderen Gruppen. Also und deshalb ist das eine Priorisierung, die ich natürlich sehr begrüße im Hinblick auf die Zahl derer, die sich da jetzt impfen lassen, aber die aus der Epidemiologie dieser Infektion eigentlich nicht abgeleitet werden kann.
Also die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule wären demnach genauso gefährdet wie der Rest der Bevölkerung?
Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede, auch im Hinblick auf die Daten, die das Robert-Koch-Institut dazu zur Verfügung stellt.
Sie ich können ja weiß sehen, nicht, ob Sie es gehört Bereichen haben, aber Herr Meidinger hat laut aufgestöhnt gerade.
Ja. Also wir haben natürlich schon Anhaltspunkte dafür, dass das Risiko beispielsweise insbesondere von Kita-Erzieherinnen deutlich höher ist als bei anderen Berufsgruppen. Also ich kann mich erinnern, dass die AOK...
Wir sind jetzt aber bei den Lehrerinnen und Lehrern.
Also bei den Kita-Erzieherinnen gibt es AOK-Daten, dass also Kita-Erzieherinnen deutlich mehr betroffen sind von Covid-19-Infektionen als andere Berufsgruppen. Und es gibt eine Studie der TU Berlin vor kurzem, die eine Simulationsstudie, die einfach mal geschaut hat, wie hoch ist das Infektionsrisiko in einer vollbesetzten Klasse, also Oberstufenklasse. Und ich glaube, es war 11,5 mal höher als vom durchschnittlichen Person. Also es ist nicht so, dass man sozusagen das einfach wegdiskutieren kann. Übrigens in dieser Simulationsstudie der TU Berlin ist auch verglichen worden mit Supermarkt, also mit Kassiererinnen im Supermarkt, mit Angestellten in Großraumbüros. Also es gibt durchaus Anlass zu sagen, man muss hier genauer hinschauen, aber in der Tat Es ist eine schwierige Güterabwägung. Ich muss auch sagen, wir haben uns als Lehrerverband auch sehr lange zurückgehalten mit einer Forderung nach einer höheren Impfpriorisierung, solange wir in Konkurrenz waren, eben zu älteren Personen, zu den über 70, über 80-Jährigen. Aber nachdem es jetzt ja etwas Spielraum gibt durch AstraZeneca, Nichtzulassung für ältere Personen, glaube ich, war es durchaus sinnvoll, diesen Spielraum zu nutzen.
Wobei wir hören, dass die Zulassung kurz bevorsteht, also auch für die älteren Personen. Dann würde sich das sozusagen nochmal drehen. Herr Holter, vielleicht noch ganz kurz. Und damit wollen wir vielleicht diesen Bereich langsam abschließen mit einer Hörerin, die ich gerade sehe, die noch angerufen hat, zum Thema, wie die Situation im Augenblick tatsächlich aussieht. Wie intensiv waren die Diskussionen bei Ihnen, das Abwägen zwischen, eigentlich sagt die Ständige Impfkommission etwas anderes und auch der Deutsche Ethikrat, und wir ziehen jetzt trotzdem die Lehrer vor?
Na, die Diskussion war unter der Lehrerschaft, so wie Herr Meidiger das sagt, durchaus intensiv. Wir haben aber in der Kultusministerkonferenz uns der Ständigen Impfkommission angeschlossen und haben gesagt, wenn ausreichend Impfstoff, und darum geht es ja eigentlich, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und auch die Manpower, sprich die Teams da sind, die dann dieses Impfen vornehmen können, dann sollte man die Lehrerinnen und Lehrer vorziehen. Jetzt ist am Montag durch die Gesundheitsministerkonferenz diese Entscheidung gefallen, über die Herr Simon gesprochen hat, die ich dann begrüßt habe. Und damit ist jetzt auch ein Stück Entspannung eingetreten. Und da, wie ich berichtet habe, in Thüringen ist das ja alles sehr gut angenommen und ich hoffe, dass das auch fortgesetzt wird. Also wir brauchen mehr Impfstoff, es muss ausreichend Impfzentren geben und es muss auch endlich in den Haushaltspraxen geimpft werden können, dass möglichst schnell viele Menschen geimpft werden und dann wird auch die Neiddebatte nicht mehr stattfinden.
Hören wir nochmal Frau Ide aus Großhansdorf, die uns angerufen hat, die selbst Mutter ist einer Schülerin oder eines Schülers und die Schutzmaßnahmen in der Schule bemängelt. Guten Tag, Frau Ide.
Ja, guten Tag.
Was funktioniert dann nicht aus Ihrer Sicht?
Also die Schule ist sehr bemüht. Es ist nur so, dass ich in den Nachrichten immer höre, ob das jetzt die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein ist oder andere Politiker, die von umfangreichen Schutzmaßnahmen sprechen und definitiv in der Grundschule meines einen Sohnes eigentlich volle Klassen herrschen, also keine Klassenteilung. Das Einzige ist, was die Schutzmaßnahmen betrifft, was wenn man das so nennen mag, ist, dass Masken getragen werden. Aber die dürften auch theoretisch im Unterricht eine Viertelstunde lang nebeneinander sitzen, also in der vollen Klasse und frühstücken. Und eine Viertelstunde reicht ja auch aus. Da niest mal einer, da hustet mal einer, die Maske ist ab. Also, und ich bin kein Mediziner, aber das, was man jetzt hört und wenn man sich ein bisschen informiert, dann ist ja dieser Mutationsvirus auch noch aggressiver und da mache ich mir ganz große Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte mir jetzt Schutzmaßnahmen gewünscht. Also die Schul-, also die Präsenzpflicht, die ist ja noch ausgesetzt bis 7. März. Ich habe dann den 8-Jährigen noch jetzt beurlauben lassen. Der macht weiter Homeschooling. Ich mache das freiwillig.
Funktioniert denn das Homeschooling oder das müssen Sie offenbar machen? Höre ich da heraus?
Ich unterstütze da, klar. Ich habe drei, also ich habe drei schulpflichtige Kinder und einen im Kindergarten. Also es ist kein Zuckerschlecken zu Hause, sage ich mal. Ne? Also es ist, wir versuchen das irgendwie hinzukriegen, aber ich sehe im Moment einfach, auch wenn vielleicht die Mehrheit das anders sieht, aber ich muss sagen, ich kann mich so nicht entspannen, wenn ich höre, es werden Schutzmaßnahmen eingeführt und ich sehe an unserer Schule das nicht. Also das liegt ja nicht an der Schule, die ist sehr bemüht. Aber man kann dort ohne Maske theoretisch frühstücken, es sei denn, die Lehrerin, die ist so bemüht, die versucht, das draußen zu machen mit den Kindern. Ja. Das wurde angekündigt, aber ob das der Lehrer macht oder nicht, das liegt in seinem Engagement oder es liegt an seinem Engagement und das kann es ja eigentlich nicht sein. Man weiß doch jetzt viel mehr oder auch weniger über die Mutation,
ja,
Frau und Ide, auch über Spätfolgen.
Sie haben gesagt, Sie sind keine Medizinerin. Gott sei Dank haben wir Mediziner da. Anne Simon, Facharzt für Kinderheilkunde und auch für Infektiologie. Herr Simon, 15 Minuten nebeneinander sitzen und essen ohne Maske, ist das okay nach Ihrem Konzept?
Das ist nach meinem Konzept nicht okay. Ließe sich aber relativ einfach verhindern, wenn man halb und halb frühstückt. Also wenn quasi die nebeneinander sitzen, eben nicht gleichzeitig frühstücken. Da kann der Meidinger vielleicht noch was konkreter zu sagen, aber das ist natürlich nicht okay. Grundsätzlich ist das Tragen von Masken, also in dem Fall von Alltagsmasken oder von einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz, auch bei den Kleinen sehr effektiv, vor allen Dingen, wenn alle das machen. Also da ist im Grunde nichts gegen einzuwenden, kombiniert mit einer guten Lüftung. Aber diesen Abstand sollte man eben schon einhalten, wenn man keine Maske anhat.
Vielen Dank, Frau Ide, nochmal.
Vielleicht nur ganz kurz zu den Mutationen. Wir haben bis jetzt tatsächlich keinen Hinweis darauf, dass diese Mutationen, von denen wir sprechen ja insbesondere von dieser britischen Variante, bei Kindern schwerere Krankheitsverläufe auslösen oder dass die Kinder häufiger schwer krank werden, wenn sie sich mit solchen Mutationen infizieren. Es gibt vergleichende Untersuchungen aus London dazu, wo die eben verschiedene Phasen ihrer Ausbruchssituation in der großen Millionenstadt dort verglichen haben. Und in der zweiten Phase, in der sie eben Kinder stationär hatten mit dieser Mutation, gab es keine schwereren Verläufe als in der ersten. Also da kann man, glaube ich, entspannt sein und darf nicht zu viel Angst vor diesen Entwicklungen haben.
Ja, Herr Meidinger, gerne Sie dazu. Vielleicht auch nochmal mit der Frage dazu, wir hatten es auch von Herrn Harder vorhin schon gehört. Man merkt, wie viel davon Lehrerinnen und Lehrern abhängt. Und ich weiß nicht, ob sie die Verantwortung immer tragen können und auf dem richtigen Wissensstand sind. Aber offensichtlich gehen die Lehrkräfte unterschiedlich vor.
Ja, also tatsächlich ist es die eine Geschichte, was für Regeln legt ein Land fest. Also Herr Holt hat ja den Hygienestufenplan erwähnt, was an sich eine gute Sache ist. Dann ist die Frage, schafft das Land auch und die Kommunen Raumluftfilteranlagen an? Gibt es eine Maskenpflicht? Wie schaut es aus mit Impfungen und den Schnelltests? Und die andere Geschichte ist tatsächlich, wie wird das vor Ort umgesetzt? Ja, ich glaube, da werden wirklich sehr große Anstrengungen unternommen. Ich war ja selber ein halbes Jahr noch Schulleiter, als der erste Lockdown war, überhaupt die Verkehrsströme, also die Personenströme an der Schule richtig zu lenken, zu verhindern, dass an Bushaltestellen zu viel Gedränge entsteht oder überhaupt Gedränge entsteht, versetzte Anfangszeiten, aber natürlich auch konsequent Lehrkräfte darauf achten, dass Masken getragen werden. Und mit Sicherheit gibt es da Unterschiede. Also ich schließe nicht aus, dass auch Lehrkräfte gibt, die sich vielleicht nicht ernst genug nehmen, aber ich glaube, in der Summe sind wir uns deutlich bewusst der Verantwortung, die wir da an den Schulen für diesen Gesundheitsschutz haben.
Ja, wir haben alle viel gelernt in dieser Zeit über ungewöhnliche Felder, auf denen wir nie gedacht hätten, dass wir da überhaupt ein tiefergehendes Wissen brauchen. Lassen Sie uns vielleicht jetzt so übergehen in ein Nachdenken darüber, wie denn für die nächsten Monate der Unterricht ganz gut gewährleistet werden kann. Denn da liegen ja noch Monate vor den Schülerinnen und Schülern und vor den Lehrerinnen und Lehrern natürlich auch bis zu den Sommerferien. Und man kann nicht davon ausgehen, dass sich die Lage wesentlich entspannt mit Blick auf die aktuellen Zahlen. Das Impfen haben wir angesprochen in Thüringen, das dann auch in den anderen Bundesländern folgt. Herr Holter, wie sieht es denn mit den Tests aus?
Ja, bei den Testen müssen wir generell darüber reden, dass wir möglichst eine bundeseinheitliche Strategie entwickeln. Für Thüringen steht für mich auf dem Programm, eine Landesstrategie zu entwickeln. Wir haben, ja, wie ich schon berichtet hatte, für das Personal und auch für die Schülerinnen in der oberen Klassen Testangebote bisher einmal die Woche. Jetzt geht es darum, das für die Lehrerinnen und Lehrer zweimal die Woche anzubieten. Aber es sind natürlich alles personelle Aufwendungen und auch Aufwendungen, die mit diesen Teststreifen, Testkits selbst verbunden sind. Und die Frage ist, wenn jetzt in Deutschland, ich glaube, 3 oder 4 Selbsttests schon zugelassen sind, wenn man die Teststrategie umswitchen kann auf dieses System, um dann also auch, das setzt natürlich Eigenverantwortung voraus und auch Vertrauen in die Menschen, die sich selbst testen, dass sie dann auch wahrheitsgemäß das Testergebnis, ob negativ oder positiv, mitteilen und im Falle eines positiven Tests dann auch zu Hause bleiben, sich in die Isolation begeben und einen PCR-Test, also sprich einen Labortest, hinterher schieben, um dann also auch sicher zu gehen, was dort ist. Also ich bin der Überzeugung, je getestet wird, umso mehr weiß man auch, wie das Virus sich verhält, egal ob Schule oder auch in anderen Bereichen, also eigentlich in allen Bereichen des Lebens und dass man dann auch entsprechend reagieren kann und dazu gehört eben auch das Impfsystem, was also systematisch dann ausgeweitet werden muss. Also ohne die Hygieneregeln einschließlich des Lüftens, übrigens diskutiert im Moment niemand, stelle ich fest, über das Lüften von Klassenräumen, sondern es wird über Luftreinigungsanlagen gesprochen. Wir als Freistaat Thüringen haben 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die wir auf die Schulträger aufgeteilt haben, die dann also für die Räume, wo ein natürliches Lüften, Durchlüften der Räume nicht möglich ist, dann auch zum Einsatz kommen können. Ich bin auch der Überzeugung, dass mehr in den Blick genommen werden müssen die vor- und nachgelagerten Prozesse von Schule, sprich der Weg zur Schule und der Weg von der Schule nach Hause. Da geht es insbesondere um die Schülerbeförderung in Bussen. dass da mehr Busse zum Einsatz kommen, weil da sind die Kinder und die Jugendlichen teilweise mit Erwachsenen dann auf engstem Raum zusammen, auch wenn alle eine Maske tragen. Trotzdem ist es sehr, sehr eng, manchmal wie in einer Sardinenbüchse. Und das muss also nach meiner Auffassung auch abgestellt werden. Auch dafür gibt es Mittel, die seitens des Bundes bzw. der Länder dann zur Verfügung gestellt werden. Also ich sehe schon, Sie haben ja recht, wir reden viel über technische und wie soll man sagen, andere Maßnahmen, die das den Schulbetrieb sicherer machen. Aber wir müssen auch viel stärker darüber reden, wie Schule als solches erfolgt. Wir haben im vergangenen Jahr bereits eine Anleitung für den Distanzunterricht gegeben. Wir müssen auch mal konstatieren, dass, was die Digitalisierung betrifft, es einen Wahnsinnsschub gegeben hat. Wir haben 2020 faktisch von 0 auf 100 die Digitalisierung hochgefahren mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Ich will bloß feststellen, wir diskutieren zu Recht über Mängel in der Digitalisierung, aber da ist unwahrscheinlich viel gelaufen, auch übrigens im Grundschulbereich, da gibt es gute Beispiele. So, und wir haben jetzt, weil das auch erst eine Rolle gespielt hat, auch eine Anleitung zur Leistungsbewertung von Schülerergebnissen, Lernergebnissen im Distanzunterricht erarbeitet. Auch das ist möglich. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man die Gewissheit hat, dass der Schüler, die Schülerin diese Aufgaben selbstständig erledigt hat. Mhm. Und deswegen ist es schon wichtig, was auch Herr Herder sagte, hier ein Stück nicht nur Rückkopplung zu geben, sondern es ist ja auch eine Bewertung und damit auch eine Motivation für den Einzelnen und die einzelne Schülerin dann entsprechend zuzulegen und das Jahr gut abzuschließen. Hm.
Herr Holter, vielen Dank. Das war jetzt sozusagen nochmal eine ganze Übersicht über die verschiedenen Felder, die wir da haben. Einige davon werden wir gleich noch ansprechen müssen. Aber wo Sie die Digitalisierung erwähnt haben, wo tatsächlich, muss man ja sagen, viel passiert ist, aber vielleicht dann doch am Ende noch nicht genug, will ich mal den Herrn Ruppert fragen, der uns aus Bergisch Gladbach angerufen hat. Sie sind mit der Digitalisierung nicht zufrieden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Vater, als Betroffener?
Ja, genau, richtig. Mein Sohn geht in Koblenz auf ein Gymnasium und die geben sich natürlich größte Mühe. Ich habe aber aus meiner beruflichen Praxis, ich habe ein kleines Beratungshaus, was sich mit Digitalisierung beschäftigt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da eher skeptisch bin oder eher ein negatives Bild habe. Und zwar ist das nicht wirklich, die Lehrerinnen und Lehrer geben sich Mühe, das muss man sagen. Nur, sie kennen das ja mit dem Mühe geben, ob das wirklich so offen auf dem aktuellen Stand ist, nicht der Technik. Es geht übrigens nicht nur um die Technik, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wird Technik eingesetzt. Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ja, da haben also Lehrerinnen und Lehrer haben einen Laptop, privat oder dienstlich, das ist jetzt mal unerheblich, und die sitzen davor und machen einfach im Sitzen eine Videokonferenz. Ja, aber das ist dann sozusagen das höchste der Gefühle, was Digitalisierung angeht. Andere, da ist das noch schlimmer, die geben montags Arbeitsaufträge als PDF und sammeln die dann, mach bitte Fotos und schick die uns dann zu und wir korrigieren und besprechen das. Also das ist nicht die Form, wie man Rechner und überhaupt Digitalisierung einsetzt. Und da bin ich schon ein bisschen schockiert. Wir haben seit dem Jahr 1993 haben wir E-Mail und wir sind im Jahr 2021 und das, was sich jetzt sozusagen durch die Digitalisierung oder durch die Pandemie zeigt, ist ein ganz klares Defizit. Das heißt, was in Betrieben gang und gäbe ist, Homeoffice ist nicht erst seit 2019, 2020 da, sondern wir haben das schon viel, viel früher. Und da bin ich schockiert. Also das heißt, die Schülerinnen und beziehungsweise Lehrer können zum Beispiel dort von YouTubern, so blödsinnig auch der ein oder andere Inhalt auch ist, lernen, wie die sozusagen mit ihrer Community interagieren, auch die Technik, ja, die da eingesetzt wird, Beleuchtung, Ton, da steht man und sitzt nicht.
Das kann
und man
schöner,
kann
ja.
Medien einblenden. Das sind alles, das ist nicht nur schöner, sondern das ist essentiell für die Interaktion mit Menschen. Und das ist etwas, was ich dramatisch finde. Oder ein anderes Beispiel, was auch zu beobachten ist, da werden dann Lehrer, die werden dann zu Systemadministratoren gemacht. Es gibt da draußen wirklich jede Menge Beraterinnen und Berater, die als Coaches, als Digitalcoaches, als Programmierer, als Entwickler, als Systemintegratoren in Schulen gehen können. Nur die werden nicht angefordert.
Ja, lassen Sie auch noch jemanden darauf antworten, auf Ihre Frage, die berechtigt ist natürlich. Wir wissen alle, es hat sich viel getan, aber es ist eben tatsächlich dann oft noch nicht genug. Und man kann Lehrerinnen und Lehrern, die seit 30 Jahren unterrichten, vielleicht auch nicht gleich zu YouTube-Stars machen. Das ist ein großes Problem. Aber Herr Holter, das ist ein Riesenauftrag für die kommenden Jahre. Denn Digitalisierung in den Schulen, das ist auch jenseits der Pandemie ein wichtiges Thema.
Ja, in jedem Fall. Also die Grundvoraussetzung ist doch, dass Deutschland endlich an jedem Ort ein schnelles Internet hat. Und zwar egal, ob es die Schule ist oder der Wohnort eines Schülers oder eine
Aber Lehrerin. Man wird auch Schulungen für Lehrerinnen und Lehrer machen müssen, also die dann genau, lernen müssen, damit umzugehen.
Richtig. Also was Herr Rupert sagt, ist ja vollkommen richtig. Das eine ist sind die technischen Voraussetzungen. So. Aber wir müssen viel mehr über die Inhalte reden, also sprich die Bildungsmedien, die digitalen, die zum Einsatz kommen und natürlich auch die Fähigkeit, das Handling der Lehrerinnen und Lehrer, diese Bildungsmedien zu nutzen. Und dann kommt noch hinzu die Performance, wie man also im Internet, in Videokonferenzen selbst auftritt. Das sind also wichtige Hinweise, das ist auch richtig so. Das gibt alles, das, was auch Rupert beschrieben hat, ist ja sehr vollkommen richtig. Wir haben in Thüringen über unser Fortbildungsinstitut jetzt schon im Herbst vergangenen Jahres eine Fortbildungsoffensive für die Lehrerinnen und Lehrer gestartet. Na klar, gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die sind internetaffin und die beherrschen das auch alles, kann alles noch besser werden. So, die beherrschen das, wie gesagt, und andere müssen vorbereitet werden. Und da merke ich auch, dass Lehrerinnen und Lehrer jenseits der 60 bereit sind, autodidaktisch sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Die brauchen Anleitung, selbstverständlich. Und das muss man hoch anerkennen. Aber jetzt geht es darum, Qualität reinzubringen. Und wir haben begonnen, Schlussfolgerungen aus dieser Corona-Zeit zu ziehen für den Unterricht nach Corona. Ich hoffe, dass es mal eine Zeit nach Corona geben wird, dass man sagen kann, die Erfahrungen, die wir jetzt mit dem digitalen Distanzunterricht gesammelt haben, die sind uns so wichtig, dass wir die auch, wenn es wieder mal einen Normalbetrieb in den Schulen gibt, zur Anwendung bringen. Dass man auch sagen kann, muss denn ein Schüler alle 5 Tage in der Schule sein? Vielleicht kann man auch sagen, es gibt einen Tag, wo es dann ein Distanzlernen zu Hause gibt, mit bestimmten Aufgaben, vielleicht in bestimmten Schülergruppen zusammen, vielleicht mit einem Lehrer oder ohne Lehrer, wo die sich die Kinder zusammenschalten. Oder eben, wenn es über eine Universität oder eine andere Schule ein großes Experiment gibt, dass das dann digital verfolgt werden kann. Also da gibt es viel mehr. Wir haben die Schulcloud entsprechend aufgerüstet, haben im vergangenen Jahr nochmal über 700.000 Euro in die Hand genommen, haben noch zusätzliche digitale Bildungsmedien gekauft, um also auch die Angebote zu erweitern. Mhm. Und ich weiß, dass viele Lehrerinnen und Lehrer auch kreativ selbst unterwegs sind, dort Videofilme und andere digitale Bildungsmedien erarbeiten, die also auch in die Cloud einstellen und für ihre Schülerinnen und Schüler nutzen. Also wir haben einen Schub erreicht, aber wir müssen natürlich noch besser werden. Da brauchen wir auch die Unterstützung solcher Fachleute wie Herr Rupp.
Herr Holter, lassen Sie uns Sophia Hein mit in die Runde nehmen. Schülerin, die gerade ihr Abitur macht, also in der Q2 ist, in Hessen wie der Herr Harder. Und welche Erfahrungen gemacht hat mit dem Distanzunterricht? Guten Tag, Frau Hein.
Hallo. Also ich bin tatsächlich Schülerin der Q4, also 13. Schuljahr.
Ja?
Ja, kein Problem. und bei uns ist es tatsächlich im Jahrgang eine große Sorge, dass der Stoff einfach fehlt. Also wir hatten viele Phasen im Lockdown, wo auch einfach die Lehrer noch nicht die Erfahrung hatten mit den technischen Mitteln, wo der Stoff sehr langsam reinkam, wenn überhaupt. Und jetzt stehen wir hier und probieren unsere Lernzettel zu machen und immer wieder fällt uns auf, wir haben Themen übersprungen. Und jetzt nur mal zum Beispiel, wenn man einen Blick auf den Erlass wirft, also das, womit wir lernen, dann sind wir jetzt beim Thema Q3.1. müssten aber noch bis zum Thema Q3.3 kommen. Und jedes Thema braucht ungefähr so 2 bis 3 Wochen. Wir schreiben aber schon in ein paar Wochen Abi. Also da hat sich einfach eine große Sorge ergeben. Mhm. Außerdem, es wäre schön, wenn überhaupt funktionierende Steckdosen bei uns im Klassenraum wären. Wir haben eine funktionierende Steckdose bei uns im Klassenraum. Auch das ist schon mal so eine Sache. Steckdosen sind noch ein bisschen weniger als Internet und auch es gibt jetzt ein paar Klassenräume mit einem ganz okay funktionierenden Internet, aber flüssig läuft das alles nicht. Und dann wird da viel viele Lehrer machen das dann über ihr privates Datenvolumen, was ich enorm kritisch finde.
Ja, aber immerhin pragmatisch. Also es funktioniert dann wenigstens. Das wird ja gerade, Herr Meidinger, schwierig, wenn man so einen Wechselunterricht hat. Also wenn einige in der Distanz sind, so wie wir es im Augenblick haben. Die Mittelstufe ist in der Distanz, die Abschlussklassen sind in der Präsenz. Dann hat man das Problem, dass man möglicherweise Präsenzunterricht im Schulgebäude leisten muss, in dem es dann überhaupt gar kein WLAN gibt. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer müssen nach Hause fahren, um dann von dort aus den Distanzunterricht zu machen. Das funktioniert nicht besonders gut, oder?
Ja, es ist wirklich eine riesige Herausforderung. Also ich kenne viele Lehrkräfte, die genau das machen, also sich sozusagen versuchen zu zerteilen zwischen Distanzunterricht, oft von zu Hause aus, weil das Internet besser funktioniert, und dann rasen sie wieder in die Schule für die nächste Präsenzstunde. Beides will gut vorbereitet sein. Es gibt nur wenige Schulen, wo man wirklich dann eine Minderheit der Schulen kann nur dann auch den Distanzunterricht beziehungsweise den Präsenzunterricht aus der Schule streamen in die Gruppe zu Hause. Also da haben wir sicher große Herausforderungen derzeit noch. Wobei ich glaube jetzt, dass man nicht unbedingt sagen kann, je höher die Technik, desto höher sozusagen die Effektivität, weil vorher die E-Mail von dem einen Hörer ein bisschen sozusagen als altertümlich dargestellt worden ist.
Ja, der Mann ist Fachmann.
Ja, ist ein Fachmann. Also natürlich auch eine Videokonferenz kann man schlecht machen. Ja, also wenn ich nur
das wissen wir alle
als Frontalunterricht betrachte und eine Dreiviertelstunde lang, dann ist das auch keine tolle Stunde. Ja. Und wenn ich E-Mails genau beantworte, glaube ich, dann kann das ein gutes Feedback sein. Aber es ist eine große Herausforderung, und ich kann nur beruhigen, also die Abiturientin, die da angerufen hat, es gibt ja auch, der Herr Holter wird das bestätigen können, es gibt ja auch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, dass man in den Abschlussprüfungen, also in dem Fall in den Abiturprüfungen, da jetzt Rücksicht nimmt, zum Beispiel mehr Auswahlfragen stellt, so dass, wenn man ein Stoffgebiet nicht so behandeln konnte, man dem auch ausweichen kann, indem man eben eine andere Frage nimmt, teilweise mehr Zeit gegeben wird, und es werden auch derzeit, das weiß ich dann sicher, nochmal die eigentlich schon feststehenden Abituraufgaben durchgesehen, ob da Stoffteile drin sind, die erst kurz vor dem Abitur behandelt worden wären. Also ich glaube, da wird man mit Sicherheit Rücksicht nehmen.
Ja, da wird milde walten gelassen. Lassen Sie uns die letzten 8 Minuten ungefähr unserer Sendung vielleicht nutzen für einen Ausblick in die Zukunft, aber wirklich erstmal in die nähere Zukunft möglicherweise, obwohl ja das, was wir hier unter Corona-Bedingungen besprechen, ganz offensichtlich sehr viel zu tun hat mit Schwierigkeiten, die es ganz grundsätzlich in der Schule gibt und die natürlich auch für die Zeit danach noch gelten. Ich will den Herrn Harder, der jetzt lange schweigen musste bei uns, den Schüler aus der Q2 in Hessen, noch mal mit in die Runde holen. Wie würde es denn eigentlich aussehen, wenn es funktionieren würde für Sie? Was würden Sie sich wünschen? Erstens, wie es jetzt im Augenblick funktionieren sollte mit Distanz- und Präsenzunterricht und dem Wechsel, und dann aber auch auf die Sicht hinaus für die nächsten Monate bis zu Ihrem Abitur.
Ich finde erstmal bemerkenswert, was Herr Holter vorhin noch gesagt hat, dass man letztes Jahr, Jahrzehnte nach der Erfindung des ersten Computers, Jahrzehnte nach Erfindung des Internets, endlich mal damit angefangen hat, bei der Digitalisierung in der deutschen Bildungspolitik bei Null anzufangen. Das ist ja immerhin etwas, aber natürlich zeigt das auch gewissermaßen, wo eben die Prioritäten liegen, beziehungsweise wo sie eben nicht liegen. Und das scheint anscheinend nicht bei den jungen Menschen, den zukünftigen Generationen zu sein. Sonst hätte man ja viel früher mit der Aufstockung von eben digitalen Endgeräten, Luftfiltern und allgemein einem verbesserten Schulbau angefangen und nicht eben erst inmitten so einer Pandemie. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen utopisch gewesen zu denken, dass jetzt nach einem Jahr didaktische Konzepte für Distanzunterricht entstehen, alle Schüler und Schülerinnen digitale Endgeräte bekommen, alle Lehrkräfte fortgebildet werden. Aber es zeigt eben nun mal, dass die Politik jahrelang verschlafen hat, und wir als Schüler und Schülerinnen würden uns natürlich freuen, dass sich das ändert, dass eben auch der Blick teilweise für die Zukunft ein bisschen mehr auf uns gerichtet wird und man eben diesen Entwicklungsprozess, den ja jeder in der Schule durchlebt, der ja elementar für die menschliche Entwicklung ist, ein bisschen ernster genommen wird und dementsprechend auch mehr Anstrengungen eben in die deutsche Bildungspolitik gelegt werden.
Danke, Herr Harder. Das ist ein Problem im Augenblick, wie wir feststellen und wie wir vielleicht auch schon festgestellt haben, wenn wir irgendwas mit den Schulen zu tun haben, dann wissen wir, dass das mit der Digitalisierung schwierig ist im Augenblick. Also es ist nicht die Lösung und gerade auch nicht für die Jahrgänge, die im Augenblick noch im Distanzunterricht sind, also eben nicht die Grundschulen oder die Abschlussjahrgänge. Herr Siemann, lassen Sie uns mal versuchen, eine Situation zu konstruieren, in der ein Schulunterricht mit allen Kindern an der Schule in Präsenz möglich wäre. Wir haben schon gehört vom Impfen der Lehrerinnen und Lehrer. Das gibt vielleicht ein bisschen Erleichterung. Die Tests haben wir gerade angesprochen. Sind die sinnvoll, wenn man sich regelmäßig testet, dass man dann für die Zeit sozusagen des Schulunterrichts möglicherweise nicht ansteckend ist? Und was müsste über die Hygienevoraussetzungen in der Schule sonst noch gegeben sein?
Das sind natürlich jetzt recht komplexe Fragen, die Sie mir da stellen. Also ich finde es ausgezeichnet, dass getestet wird. Ich finde es ausgezeichnet, dass Lehrerinnen und Lehrer oder überhaupt erwachsene Kontaktpersonen von Kindern in Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen getestet werden. Zweimal pro Woche finde ich sehr gut. Ich finde es auch, es ist auch technisch möglich, das denen selbst zu überlassen, wenn man die gut geschult hat. Aber wir müssen eben auch die Limitationen dieser Teste kennen. Die sind ja eigentlich für asymptomatische Patienten gar nicht getestet worden, sondern die werden ja primär nach einem Konformitätsverfahren zugelassen durch die Testung von symptomatischen SARS-positiven Menschen.
Aber in Österreich hat es offenbar ganz gut funktioniert mit den Schülern.
Ja, indem man 150 Infektionen gefunden hat bei 500.000 Teste. Also das,
zu wenig, sagen
das Sie. Ist, nein, das Problem ist, dass es eben viel zu viele falsch negative Teste gibt und wahrscheinlich auch zu viele falsch positive. Mhm. Und was auf keinen Fall passieren darf, und das ist aber auch, glaube ich, nicht die Intention, ist, dass eben die Teste die Hygiene ersetzen. Ich wollte gerne einen kurzen Satz noch zu den Luftreinigungsgeräten sagen, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Die Bedeutung der Luftreinigungsgeräte ist absolut marginal, wenn nach den Vorgaben des Umweltbundesamtes gelüftet wird. Und ich glaube, dass solche Investitionen von 5 Millionen Euro in Luftreinigungsgeräte, da könnte man das Geld wirklich besser investieren. Wenn man einen Raum hat, der nicht gelüftet werden kann durch das Öffnen der Fenster, dann sollte man ihn schlicht und ergreifend nicht für den Unterricht verwenden.
Aber darf ich noch eine Frage mit einer Antwort Ja oder Nein von Ihnen haben? Ich weiß, dass das schwierig ist. Also ja, es wäre möglich, alle Schülerinnen und Schüler an die Schule zurückzuholen.
Ja.
Okay. Herr Holter, deshalb will ich Sie jetzt nochmal fragen. Sie haben eine Inzidenz heute von 125 in Thüringen. Also wenn das weiter nach oben geht, dann müssten Sie schon wieder anfangen zu schließen. Ab 150 sagen Sie, ist es empfohlen zu schließen. Ab 200 muss unbedingt geschlossen werden. Könnten Sie sich vorstellen, alle zurückzuholen trotzdem?
Naja, das muss jetzt diskutiert werden. Also wir haben jetzt am Montag die Kultusministerkonferenz, am Mittwoch die Ministerpräsidentenkonferenz. Also ich nehme zur Kenntnis auch, was Professor Siemann dankenswerterweise sagt, was das Robert-Koch-Institut sagt, dass auch unter großen Inzidenzen es möglich ist, die Schulen offen zu halten. Ich habe gestern mit einem Landrat gesprochen, der sagt, es geht nicht nur darum, die Inzidenz zu nehmen, sondern es muss in dem jeweiligen Landkreis eine spezifische Lageeinschätzung der Schule getroffen werden. Kann ja sein, dass der Ausbruch in einem alten Pflegeheim leider stattgefunden hat, aber sonstige Bereiche des Landkreises gar nicht betroffen sind und deswegen die Schulen nicht geschlossen werden müssen. Also mir geht es darum, dass wir uns nicht nur an den Inzidenzen klammern, sondern dass wir auch eine insgesamt Bewertung der pandemischen Situation in der jeweiligen Region vornehmen. Und da muss es zu lokalen Entscheidungen kommen. Das kann dazu führen, dass zeitweilig eine Schule geschlossen wird, aber eben nicht alle Schulen geschlossen sind. Deswegen bin ich dafür, so viel wie möglich Präsenzunterricht anzubieten.
Vielen Dank. Ich will Herrn Meidinger auch noch mal zu Wort kommen lassen, ganz zum Schluss. Herr Meidinger, wenn Sie für die Lehrerinnen und Lehrer sich was wünschen könnten in 20 Sekunden, was wäre das?
Also wünschen würden wir uns natürlich, dass das eine verlässliche Perspektive ist und also eine Schulöffnungsperspektive ist und dass tatsächlich jetzt alles getan wird, um Schulen sicherer zu machen. Ich möchte allerdings auch sagen, wir dürfen nicht nochmal den Fehler machen, den wir im Dezember gemacht haben, wo wir Schulen zu lange offen gelassen haben, während die Inzidenzzahlen durch die Decke gegangen sind. Also Vorsicht ist auf jeden Fall nach wie
Peter
vor
Meidinger.
Ein guter Ratgeber.
Vielen Dank, die Nachrichten warten auf uns. Das war Campus und Karriere, kurzzeitig geöffnet. Schulen in der Pandemie. Mein Name ist Jörg Biesler. Ich kann nicht alle Beteiligten nochmal nennen, finden Sie aber im Internet unter deutschlandfunk.de. Ihnen allen, die sich beteiligt haben, vielen Dank. Mein Name ist Jörg Biesler. Schönen Tag noch.